soll heute über die Bedeutung des Nuklearabkommens von Wien für die Gestaltungsmöglichkeiten internationaler Politik reden. Genau gesagt heißt dieses Abkommen ja JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, also ein gemeinsamer, umfassender Plan, wie man weiter vorgehen soll bei der Lösung des iranischen Nuklearproblems. Der Kanzler hat mich vorgestellt als jemand, der 2012 gesagt hat, dass hier in Deutschland die Bedeutung oder sagen wir so die Gefährdung, das Gefährdungspotenzial des iranischen Nuklearprogramms unterschätzt worden sei. Das ist richtig. Ich bin als Strategieexperte, guckt man vielleicht auf manche Dinge anders als Politiker, die so von den militärischen Details nicht so viel Ahnung haben. Insofern stimme ich Frau Landau zu, was sie sagte, viele Äußerungen sind manchmal aus der hohen Hand, aus dem hohen Bauch gemacht. Und, aber ebenso würde ich heute sagen, Herr Gunze, allerdings auch mit Einschränkungen, dass wenn es dieses Abkommen von Wien nicht gegeben hätte, möglicherweise auch in einer sehr gefährlichen Situation gewesen wäre. Dieses Abkommen ist zu einem Zeitpunkt geschlossen worden, wo absehbar war, dass wenn sich die iranischen Anreicherungskapazitäten weiter so entwickeln und wenn der Vorrat an leicht angereicherten Uran weiter steigt, der Weg des Irans zu einem Breakout, wie man so schön sagt, also zu einer Entscheidung der Führung, jetzt eine Atomwaffe zu bauen und deren Umsetzung ungefähr nur noch 6 Wochen Zeit gewesen wäre. Dieser Zeitraum verringerte sich von Monat zu Monat. Und da war es wichtig, dass man irgendwo eine Notbremse zieht. Deswegen dieses Abkommen, so viele Mängel es auch haben mag. Ja? Aber dieses Abkommen, wenn es nicht da gewesen wäre, hätte es eine brenzliche Situation gegeben, viel brenzlicher, als das viele wahrhaben wollen, die dagegen sind. Ich gehe in meinem Referat wie folgt vor. Ich stelle erstmal nochmal die Inhalte dieses Abkommens dar, dann dessen Relevanz, dann die Rolle, die das Abkommen für die sogenannte internationale Staatengemeinschaft spielt. Das ist ein Begriff, den ich immer weniger gerne höre und den ich eigentlich immer mehr nur noch in Anführungszeichen setzen würde. Dann am 4. Punkt, inwieweit hat denn eigentlich dieses Abkommen die Erwartungen der Staatengemeinschaft erfüllt? Dann 5. Was verändert sich mit der neuen amerikanischen Regierung? Und 6. Wie sehen eigentlich die mittelfristigen Perspektiven für den Mittleren Osten aus? Ja, man kann das ganze Ding nicht nur vor dem Hintergrund der innenpolitischen Situation im Iran sehen. Die ist völlig, ist sehr wichtig und ich fand das sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als was man von etablierten Instituten hier in Berlin zu hören bekommt. Ich glaube, dass Sie die Dinge sehr viel realistischer sehen. Aber es ist eben auch eine Frage der Region. Und in der Region hat sich in den letzten Jahren auch gerade seit Abschluss dieses Abkommens sehr viel getan. Und das können wir nicht einfach auslösen. Also erstmal, was sind überhaupt die Inhalte des JCPOA, also des Abkommens, und warum sind sie wichtig? Zum einen, der Iran darf bis 2025 nicht mehr als 5660 Zentrifugen des Typs IR1, das will ich Ihnen jetzt alles gar nicht erklären, aber das ist zur Urananreicherung betreiben, also ein Drittel weniger wie zuvor. Und der Iran darf zwar weiterhin Anreicherung von Uran betreiben, aber nur bis zum Grad von 3,67%. Das ist der Grad, den man benötigt für den Betrieb eines Leichtwasserreaktor-Kernkraftwerks, eines zivilen Kraftwerkes. Für nukleare Waffenzwecke bräuchten sie Anreicherungsgrade von 80-90%. Außerdem dürfen Anreicherungsaktivitäten bis 2030 nur in einer Anlage stattfinden, nämlich in Natanz. Und ganz wichtig, die bis dahin bestehenden Bestände von ungefähr 9000 Kilogramm schwach angereicherten Urans. Das kann man sich ausrechnen, wenn man das weiter anreichert, dann hat man wirklich sehr schnell Kernwaffenmaterial. Die mussten auf 300 Kilogramm reduziert werden, bevor die Sanktionen überhaupt aufgehoben werden können. Und das vorhandene Material, also diese Differenz, diese 8700 Kilogramm, müssen entweder abgereichert werden, also wieder im Natururanzustand zurückgeführt werden, oder im Austausch von für Natururan in einen Drittstaat, bevor das Russland exportiert werden. Und bis 2030, also über 15 Jahre, sind diese Beschränkungen aufrechtzuerhalten. Des Weiteren, und es ist genauso wichtig, sollte Iran davon abgehalten werden, auf dem Weg zur Atomwaffe über eine Plutoniumwaffe zu kommen. Das war der Schwerwasserreaktor in Arak, der ein Natururanreaktor ist, der mit schwerem Wasser moderiert wird. Und solche Reaktoren sind die beste Maschine, um Plutonium herzustellen. Dieser Schwerwasserreaktor war noch im Bau, aber war praktisch kurz vor dem Abschluss. Und wenn dieses Abkommen nicht geschlossen worden wäre, dann wäre der Iran schon mittlerweile massiv in die Produktion von waffengradigem Plutonium eingestellt. Das heißt, der Iran verpflichtet sich, diesen Reaktor umzubauen in einen Leichtwasserreaktor. Er darf auch nur eine bestimmte Menge an schwerem Wasser haben, die nicht ausreichend ist, um diesen Natururanreaktor weiter zu betreiben. Der Umbau soll in internationaler Kooperation erfolgen mit China. Und alle schon bereits bestrahlten Brennelemente des Reaktors, die enthalten nicht schon Plutonium, sollen außer Landes geschaffen werden. Und bis 2030, also innerhalb von 15 Jahren, verzichtet Iran auf die Wiederaufbereitung von Brennstäben aus Forschungsreaktoren. Auch das ist ein möglicher Weg, um an Atomwaffenmaterial zu kommen. Außerdem verpflichtet sich Iran, die Bestimmungen des Zusatzprotokolls der IAEO zu erfüllen. Das ist ein Protokoll, welches zusätzliche Bestimmungen enthält, um zu verhindern, dass Länder, die in der friedlichen Kernenergie engagiert sind, die Materialien abzweigen für militärische Zwecke. Künstler hat ganz zu Recht gesagt, dieses Abkommen wird allerdings erst 2023 ratifiziert im Parlament. Eine Bestimmung, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, muss ich sagen. Aber da der Iran verpflichtet, sich die Bestimmung materiell einzuhalten, ist es auch nicht so eine dramatische Problematik. Problematischer eher der Zugang zu militärischen Einrichtungen, denn der Iran hatte ein Kernwaffenprogramm, also ein Waffenprogramm. Diese sind im Rahmen sogenannter Managed Access Inspektionsverfahren möglich. Das heißt, man identifiziert ein Inspektionsobjekt, dann wird aber verhandelt, wie man reinkommt, nach dem Motto, so nötig, so viel wie möglich, aber so wenig wie möglich. Und er sollte der Iran bis zum 15. August auch einen Bericht über seine militärischen Forschungen und Bemühungen vorgelegt haben. Was ist die Rolle der anderen Mächte? Also die 5 plus 1 plus IAEO, technische Assistenz für Iran, ja, das liegt sozusagen in der Logik des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags. Demnach ist ja die friedliche Nutzung von Kernenergie erlaubt und muss auch unterstützt werden, vorausgesetzt, das Land, welches hier in Frage ist, ist auch bereit, sich Inspektionen zu unterwerfen. Da gibt es eine gemeinsame Überwachungskommission. Dann sollen die Sanktionen in einem abgestuften Prozess aufgehoben werden und es war die Hoffnung, dass es zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Iran kommt. Wo liegt jetzt die strategische Relevanz des Abkommens? Wie gesagt, in erster Linie mal, es hat eine möglicherweise oder höchstwahrscheinlich eintretende Eskalation in Richtung auf einen Durchbruch zur Kernwaffenverhinderung. Es ging also um die Einhegung des iranischen Nuklearprogramms. Es ging nicht mehr, wie es ursprünglich mal war, um eine völlige Verhinderung des iranischen Nuklearprogramms oder sogar um eine derartige Einhegung des zivilen Programms, dass daraus kein Waffenprogramm werden kann. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass der Iran seit über 10 Jahren, 15 Jahren massive Fortschritte gemacht hat. Die Frage war immer, kann man den Iranern wirklich völlig alle nuklearen Aktivitäten verbieten? Diese Frage wurde zunehmend verneint. Zweites Ziel, ein militärisches Eingreifen der USA oder Israels zu verhindern. Das wollten auch die USA zumindest unter Obama. Unter Obama haben wir eine ganz klare Präferenz, nicht mehr militärisch irgendwo einzugreifen. Und Israel hatte ja auch mal mit einem solchen Eingreifen gerechnet, und wie Frau Landau, glaube ich, ganz zu Recht gesagt hat, wenn Israel darüber redet, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass es das auch tatsächlich vorhat. Aber wenn man sich anschaut, welche Fähigkeiten Israel dazu hat, in Syrien und im Irak ist das schon leichter zu machen, aber im Iran wäre das eine sehr, sehr schwierige Kiste. Und das dritte Ziel, das war ganz besonders das Ziel der deutschen Politik, war es, ja, da hängt so ein bisschen die Erfahrung aus dem Ost-West-Konflikt dahinter, die Erwartung, man könnte den strategischen Konflikt mit dem Iran dadurch beenden, indem man sozusagen einen Weg aufweist, wo sich innere Reformen und außenpolitische Normalisierung sozusagen gemeinsam entwickeln. Und das war eigentlich so die Hoffnung des, besonders des Auswärtigen Amtes, aber auch der amerikanischen Regierung, dass man wieder einen Weg finden kann, um die Beziehungen zum Iran grundsätzlich neu zu ändern, indem man ein sozusagen ein 10- bis 15-jähriges Programm auflegt, mit dem man gemeinsam sozusagen aus dieser Sackgasse, der politischen Sackgasse rauskommen könnte. Und dann würde sich sozusagen nach 10 bis 15 Jahren eigentlich die Problematik erledigt haben. Das heißt, die ganzen Berechnungen, was dann alles möglich sei, die seien dann eigentlich politisch hinführend. Dahinter steht, wie gesagt, die Erfahrung mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes. Ja, sozusagen die Hoffnung, dass das, was sich mit der Sowjetunion 89-90 ergeben hat, sich im Fall Irans auch weiter ergeben könnte. Ja, also die Einhegung des Programms durch ein zeitlich befristetes Programm, welches noch ein Sonderregime entwickelt. Das ist meines Erachtens mit dem Ding auch tatsächlich möglich geworden. Ein militärisches Eingreifen durch die USA und Israel hat nicht stattgefunden. Allerdings gibt es keine Sicherheit, dass es nicht so bleibt, besonders bei dem jetzigen amerikanischen Präsidenten. Und ich weiß auch nicht, wie Israel die Sache weitergeht. Und die Integration des Irans in die internationale Staatengemeinschaft sollte dadurch ermöglicht werden, dass die radikalen Elemente im Iran isoliert und die Vorteile der Kooperation mit der Staatengemeinschaft für alle Menschen spürbar werden. Das basiert ungefähr so auf der Erwartung der Grafik, die Sie als Erste gezeigt haben, die von Herrn Curtis, die ja eigentlich so die herrschende Meinung in der, zumindest hier in Berlin darstellt oder in der, unter vielen Nahostexperten. Also die Vorstellung, man erreicht durch ein solches Abkommen einen Deal, der selber eine Dynamik entwickelt, die hingeht zu mehr Kooperation und zu Win-Win-Situationen. Ja, welche Rolle spielt dieses Abkommen jetzt für die internationale Staatengemeinschaft? Die ist natürlich durch diese beiden Personen hier, oder die drei Personen, die wir hier sehen, Herrn Steinmeier, Frau Mogherini und Herrn Tusk, repräsentiert. Für die deutsche Politik, besonders für die erklärte Zivilmacht Deutschland, ist das Abkommen von ganz zentraler Bedeutung. Was sagt das Auswärtige Amt? Dieses Abkommen beweise, dass Rüstungsprobleme, insbesondere solcher der nuklearen Proliferation, mit diplomatischen Mitteln alleine gelöst werden. Man kann sich erinnern, alle deutschen Außenminister haben immer wieder hingewiesen, es sollte keine militärische Option geben, nur diplomatisch. Es beweise auch, dass militärische Mittel und deren Androhung nichts bringen. Und es soll ein wichtiger Schritt in Richtung der Vermeidung einer strategischen Konkurrenz zum Iran sein. Also das Konzept des Wandels durch Annäherung ist hier ganz deutlich zu spüren. Und es wurde auch erwartet, dass dadurch ein Schritt in Richtung einer friedlichen Lösung des Problems im Mittleren Osten getan werden sollte. Dahinter steht sozusagen ein Zivilmachtansatz, ein Zivilmachtkonzept, welches ja leitend ist für die deutsche Außenpolitik. Das kann man vielleicht auch diese paar Punkte reduzieren. Militärische Instrumente lösen keine Konflikte. Zweitens, diplomatisches Verhandeln, unermüdliches diplomatisches Verhandeln bringt irgendwann mal Erfolg. Alles muss multilateral geschehen und es muss ergebnisorientiert verhandelt werden im Auftrag höherer Ziele, also nicht die unmittelbaren deutschen Interessen zielen, sondern das Interesse an der Herbeiführung von Frieden. Und der diplomatische Dienst muss entsprechend aufgestellt sein. Wir haben ja extra eine Abrüstungsabteilung im Bonner Außenministerium, oder hatten damals, die wesentlich die Aufgabe hatte, genau an diesem Abkommen mitzuwirken. Ja, inwieweit hat jetzt dieses JCPOA die Erwartungen der internationalen Gemeinschaft erfüllt? Ich sage jetzt ganz deutlich mal die Erwartungen, nicht unbedingt Israels, sondern jetzt mal der internationalen Gemeinschaft. Ich denke mal, dass die Einhegung des Nuklearprogramms ist zumindest teilweise gelungen. Die Aussichten sind gut, zumindest für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und danach haben die Kritiker recht, Danach kann es theoretisch weitergehen. Es wird zwar nicht durch das Abkommen, wie es jetzt ist, wird es dem Iran im Übrigen nicht verunmöglicht auszubrechen. Ja, es kann auch jetzt, auch heute könnte die iranische Führung sagen, so jetzt ist uns dieses Abkommen egal, wir gehen nuklear. Nur sie bräuchten dann erstmal wieder ein bis zwei, mindestens ein Jahr Zeit, wenn nicht noch länger, um tatsächlich wieder dahin zu kommen, wo sie schon waren. Und danach, wenn es dieses Abkommen die nächsten 15 Jahre Bestand hat, heißt es nicht so, dass es dann keine Restriktion mehr gibt. Dann gilt das generelle Regime. Wie ist der Stand der Implementierung? Das kann ich auch ganz kurz sagen. Die vorgesehenen rechtlichen Schritte, prozeduralen Schritte, sind alle vorgenommen worden. Es wurden entsprechende Sicherheitsratsresolutionen getroffen. Es gab Zusatzabkommen. Das Zusatzabkommen ist aktiviert worden. Es gibt Berichtspflichten, die erfüllt worden sind. Es sind sensitive Materialien, also vor allem angereichertes Uran, transferiert worden. Und im August hat die IAEO tatsächlich einen Bericht bekommen der iranischen Regierung über vorherige militärische Aktivitäten. Lohnt sich den mal zu lesen, ist ja von der IAEO allerdings nicht ganz so offen und deutlich, wie ich es mir gewünscht hätte, aber zumindest ist doch in der üblichen diplomatischen Sprache veröffentlicht worden und weist darauf hin, dass der Iran tatsächlich verschiedene Anstrengungen unternommen hat, um Kernwaffen zu bauen. Die internationale Atomenergiebehörde IAEO hat in verschiedenen Berichten dem Iran bescheinigt, dass er seine Verpflichtungen einhält. Aber wie Herr Künzel ganz zu Recht hingewiesen hat, das ist nicht immer so ganz ohne Ambivalenz. Ich will hier nochmal auf das Institute for Science and International Security hinweisen. Ich habe mir die Abkürzung erspart, weil die heißt ISIS und das ist heute eine negativ belastete Abkürzung. Aber das ist das Institut, welches eigentlich das iranische Nuklearprogramm schon seit über 15 Jahren mit der größten und besten Expertise verfolgt. Ja. Die sagen, die Berichte seien in wesentlichen Teilen unspezifisch. Und vor allen Dingen, die bestehenden Dispute würden eher übertüncht werden. Mhm. Und die Arbeit der gemeinsamen Kommission wird kritisiert, weil sie sich völlig in Geheimhaltung ergibt. Aber, und das ist meines Erachtens der ganz entscheidende Knackpunkt, dieses Abkommen macht nur dann Sinn, wenn es in diesen 10 bis 15 Jahren zu einem fundamentalen Wandel in der iranischen Außenpolitik kommt. Und dieser Wandel ist ausgeblieben, das haben wir gesehen an dem Besuch des Außenministers Steinmeier im Iran, kurz nach dem Abschluss. Da wollte er von der iranischen Führung sozusagen dafür werben, dass man das Verhältnis zu Israel normalisiert. Die Antwort war nein. Das gleiche ist ja auch mit Gabriel passiert. Der hat sich dann noch weiter vorgebracht mit seinen Äußerungen. Wir haben das ja alles schon besprochen hier. Im Gegenteil, der Iran ist immer stärker in der Region als militärischer Akteur wahrgenommen. Der in Syrien und im Übrigen auch im Jemen militärisch interveniert, den Libanon kontrolliert und dadurch insbesondere eine Bedrohung auch gegenüber Israel aufbaut. Mittlerweile hat der Iran mit Russland bündnisartige militärische Beziehungen aufgebaut. Es gibt ein gemeinsames Hauptquartier Iran, Syrien und Russland. Die Iran sucht mehr und mehr die Konfrontation mit Saudi-Arabien und der sunnitischen arabischen Welt. Und im Irak ist der Iran weiterhin ein Problem. Er hat die ganzen Probleme der Maliki-Periode mit verursacht, ja, weil er sozusagen die Unterdrückung der Sunniten durch die Schiiten massiv gefördert hat. Weiterhin betreibt der Iran eine feindselige Politik gegenüber Israel und den USA. Haben wir heute alles so ausführlich gehört, da muss ich nichts noch gleich hinzufügen. Und es hat ein außerordentlich problematisches Raketenprogramm. Mittlerweile sollen sich auch schon iranische Raketen im Jemen befinden. Dort werden sie angeblich als eigenständiges jemenitisches Projekt dargestellt, was völliger Unsinn ist. Und die maritime Aufrüstung im Golf. Ja, der Golf von Persien ist heutzutage ein gefährliches Gelände geworden, wegen einer maritimen Aufrüstung des Iran. Also der Iran entwickelt sich nicht in Richtung einer Entspannungspolitik. Herr Rouhani ist nicht Gorbatschow. Das ist der Punkt. Und das ist etwas, was sehr problematisch ist. Also die Bilanz ist sehr gemischt. Einerseits konnte das Nuklearwaffenprojekt erst einmal gestoppt werden. Andererseits hält sich der Iran Option offen. Das Abkommen hat auch zur Entspannung auf der Sanktionenfront beigetragen, aber es resultiert keine Änderung im außenpolitischen Verhalten des Irans. Im Gegenteil, es baut sich immer stärker als Gegner der sunnitischen Mächte auf und geht in die militärische Initiative. Hier steht sunnitische Mächte, es könnte auch noch Israel stehen, aber im Augenblick sind die sunnitischen Staaten im Vordergrund des iranischen Interesses. Das heißt, in dem Maße, wo die politische Annäherung stattfindet, hängt das Nuklearabkommen, welches ich eigentlich für sinnvoll halte, mehr und mehr in der Luft. Ja, es fehlt ihm der Unterbau, wenn man so schön sagen würde, und würde scheitern, wenn es bei dieser politischen Entwicklung bleibt. Ja, was verändert sich jetzt mit der amerikanischen Politik, wenn dieser junge Mann, der aussieht wie ein Rockstar, der aus den 50er Jahren entsprungen ist, wenn, ja, ich finde die so toll, ich habe das auch nochmal versucht, aber es geht bei mir nicht. Was ändert sich? Präsident Trump hat ja das Abkommen als extrem schlecht ausgehandeltes Abkommen bezeichnet. Er ist ein Experte für Abkommen und will also Neues machen. Ich befürchte nur, es wird da nicht so viel rauskommen. Denn die amerikanischen Optionen sind begrenzt, es sei denn, er will militärisch direkt eingreifen und dort die Anlagen zerstören. Das wird das iranische Programm um einige Jahre zurückgreifen, aber es wird eigentlich hier das Problem verschärfen als besser. Es würde wahrscheinlich Iran weiter in ein Bündnis mit Russland oder vielleicht auch noch mit China treiben. Und es würde wahrscheinlich in der sunnitischen Welt die Verunsicherung noch weiter treiben. Die ist schon sehr groß. Die ist schon sehr groß wegen Obamas Politik der Zurückhaltung. Und dann sollte man mit Saudis reden darüber, die sind sehr, sehr verunsichert. Da wäre sozusagen die nächste Ecke, die nächste Möglichkeit der nuklearen Provokation. Wir alle wissen, dass Saudi-Arabien ein sehr gutes Verhältnis zu Pakistan hat. Und wir alle wissen, dass Pakistan über seine Verhältnisse Plutonium produziert, immer noch produziert. Und das sind Dinge, wenn sie zusammenkommen, dann kann man sich schon ausrechnen, was dabei los ist. Aber hier, wie gesagt, ich weiß nicht, was Trump machen wird, aber das Potenzial, dass er auch hier mehr Schaden anrichten wird, als dass er verbessert, ist auch sehr groß. Kommen wir zum Schluss. Wie sehen denn jetzt die mittelfristigen Perspektiven für den Mittleren Osten aus? Die Lage dort wird immer prekärer. Der Syrienkrieg hat sich als ein Katalysator eines strategischen Wandels ergeben, bei dem sich Iran mit russischer Hilfe zu einer Art regionalen Vormacht aufschwingen will, wo die sunnitischen Mächte das auch durchaus als so eine Art von ideologischen Konflikt zwischen Sunni und Schia betrachten. Also das Ganze kriegt auch so ein sektierischen Charakter. Der Syrienkrieg hat, und da muss man auch jetzt auf die deutsche Außenpolitik zurückkommen, eigentlich gezeigt, dass der Zivilmachtansatz kontraproduktiv ist oder sein kann. Der Spruch, militärische Mittel lösen keine Probleme, wird jeden Tag widerlegt, zumindest von Seiten Russlands und Syriens. Und die deutsche Außenpolitik ist ratlos und hilflos wie nur irgendetwas. Das heißt, wenn es so weitergeht, wie es bis hier ist, wird der eigentlich vernünftige Ansatz des JCPOA scheitern. Und es ist derzeit nicht erkennbar, dass in der westlichen Staatengruppe irgendein Anlass für irgendeine alternative Ansatz erkennbar ist. Ich sehe im Gegensatz unter dem jetzigen Außenminister eher am Zustand der Ratlosigkeit. Er geht heute davon aus, das hat er letzte Woche in der Bild geschrieben, dass das 20. Jahrhundert sei definitiv vorbei, die internationalen Beziehungen verändern sich fundamental, aber was das bedeutet, hat er nicht geschrieben. Er hat ja vor 2014 mal einen großen Strategic Review gemacht, ich war auch eingeladen worden, dazu was beizutragen. Der hat damals geschrieben, stellen Sie sich darauf ein, dass die strategische Konkurrenz zu Russland und dem Iran fortbestehen wird. Er hat es, glaube ich, nur so kommentiert, dass er sagte, ich sei ein kalter Krieger, aber dann sind wir eigentlich jetzt da, wo genau diese strategische Konkurrenz da sind. Ja. Unsere Politik gegenüber dem Iran hat Ähnlichkeiten mit der gegenüber Russland. Das ist in jedem beiden Feld immer der Versuch, Partnerschaften zu bilden. Das ist ja vom Ansatz hier auch nicht falsch. Nur wenn die andere Seite keine Partnerschaft will, dann wird man leicht zum Stalker. Ja. Weil, ihr kennt das ja auch. Ne? Und diese Erkenntnis, dass sich die Welt im Augenblick fundamental ändert, ist zumindest teilweise auch beim deutschen Außenminister angekommen, aber es hat lange gedauert. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren verändern wird. Wo wir dann landen werden, weiß ich auch nicht, aber das Abkommen und die Hoffnung, die internationale Staatengemeinschaft damit verbunden haben, werden sich aller Voraussicht nach so nicht erfüllen. Und deswegen wird man wahrscheinlich in einigen Jahren dieses Abkommen etwas negativer sehen. Ich bin, wie gesagt, bisher der Meinung gewesen und vertrete die weiterhin, dass das Abkommen notwendig war. Aber wenn es nicht zu einer Veränderung des iranischen Kurses kommt und wenn es nicht möglicherweise auch zu einer Containment-Politik des Westens gegenüber dem Iran kommt, wird dieses Abkommen sehr schnell das Schicksal haben, was heute seine Skeptiker in Israel oder auch hier ihm voraussagen. Und dann war dieses Abkommen letztendlich damit gewählt. Ja, vielen Dank und das war's.